Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuzolakçoğlu.
Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und wir hoffen, man hört es nicht, aber wir sind etwas betrübt, denn wir haben erfahren, dass eine ganz liebe Kollegin von uns, die wir sehr, sehr mögen, ins Ausland geht und deswegen ab Herbst nicht mehr da ist.
Ja, eigentlich war ja unsere Beziehung zu ihr ein wenig toxisch. Deswegen die Hashtags heute. Hashtag Toxic, Hashtag K.O.-Tropfen. Das ist auch irgendwie verheißungsvoll. Und Hashtag Paracelsus.
Ja, und wie sind wir jetzt auf diese komische Kombination gekommen? Naja, was schenkt man einer Juristin?
Gift.
Nein? Nein, man schenkt so ein bisschen so, nicht so dieses 10 Bücher, die sie Juristen schenken können. Das ist ja meistens so ein bisschen albern.
Die typischen Rechtsirrtümer oder so.
Ja, sondern man schenkt eine typische, man schenkt etwas typisch Strafrechtliches, und zwar vielleicht eine Flasche Bayerwald Bärwurz.
Ja, und wer mit diesem Kräuterschnaps nichts anfangen kann, der sollte nochmal in seine AT-Materialien gucken, denn angesprochen ist damit natürlich der Fall der Passauer Giftfalle, beziehungsweise der Apothekerfall, also nicht der öffentlich-rechtliche Apothekerfall oder auch nicht Doc Morris oder sonst irgendwas, sondern wirklich der strafrechtliche Apothekerfall, wo der Angeklagte diese Flasche Bayerwald-Bärwurz mit einem hochgiftigen Stoff und ein bisschen Wasser aufgefüllt hat und verschlossen hat, weil es ständig zu Einbrüchen bei ihm zu Hause kam. Und er wollte auf diese Art und Weise eben die Einbrecher außer Gefecht setzen und hat dann irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, wollte wieder zurücktreten und so weiter. Und wir haben uns überlegt, das Gift oder die Vergiftung spielt ja in strafrechtlichen Sachverhalten immer häufiger eine Rolle. Und deswegen wollten wir uns heute mal mit dem Gift im Strafrecht auseinandersetzen. Und Gift, das wirkt bei mir führt bei mir zu unterschiedlichen Assoziationen. Dabei ist das ja erstmal gar nichts Schlimmes. Also vielleicht denkt der ein oder andere Zivilrechtler jetzt an die Mitgift und an das Verlöbnis. Und das ist ja gar nicht mal so weit hergeholt, oder?
Das ist richtig, denn es kommt eigentlich vom Gepti, dem Indogermanischen, und steht für so viel wie Gabe, Geschenk. Diese positive Wertung haben wir aber heute nur noch bei der Mitgift.
Beziehungsweise im Englischen the gift.
Richtig, genau. Gift, Geschenk. Wobei man im Englischen ja bei dem tatsächlich Giftigen dann noch diese Zweigliederigkeit sozusagen zwischen toxic und venomous hat. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und interessanterweise im Schwedischen heißt att gifta sig geschrieben Gifter heiraten.
Ach, sehr schön. Okay, passt. So fügt sich alles zusammen. Richtig. Aber wir wollen heute kein Zivilrecht machen und wir wollen uns auch nicht mit den Folgen der Auflösung des Verlöbnisses und der Rückabwicklung der Mitgift beschäftigen, sondern eben mit den Fällen des Einsatzes von Gift und den damit verbundenen potenziellen strafrechtlichen Konsequenzen. Ich hoffe, die ZuhörerInnen unter Ihnen haben schon so einige Assoziationen in diesem Kontext. Vielleicht wird der ein oder andere unter Ihnen schon an den AT denken, also an den allgemeinen Teil, aber nicht nur im Rahmen des allgemeinen Teils, sondern auch natürlich im Rahmen des besonderen Teils kann eben die Giftbeibringung eine besondere Rolle spielen. Im allgemeinen Teil etwa sollte man vor allem die Giftbeibringung mit den Kausalitätsproblemen oder von den Kausalitätsproblemen her kennen. Man denke an diesen Einsatz verschiedener Dosen.
Oh ja, A und B sind beide des C überdrüssig und wollen ihn umbringen, aber ohne vom Tatplan des jeweils anderen zu wissen, mischen sie eine bestimmte Menge Gift in das Essen des C. Und dann kann man wunderbare Varianten bilden. Die Gifte wirken nur gemeinsam, genau. Sie wirken getrennt voneinander. Das eine wirkt ein bisschen schneller, das andere ein bisschen langsamer. Und genau. Da gibt es tolle Konstellationen.
Ja, super toll. Und dann fragt man sich, ist das jetzt ein Fall der hypothetischen Kausalität, der kumulativen Kausalität und so weiter und so fort. Aber nicht nur hier. Also wir hatten es ja gerade schon am Anfang gehört mit dem Giftfallenfall, also Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft. Wie wirken sich etwaige Irrtümer auf den mittelbaren Täter aus, wie wirken sich eben Irrtümer des Tatmittlers wiederum aus?
Generell auch immer bei diesen Giftfällen immer auch an die mittelbare Täterschaft denken. Also es sind ja ganz selten Fälle der normalen, einfachen Täterschaft, sondern man hat ja häufig das Opfer als Werkzeug gegen sich selbst, weil eben die Gifteinnahme durch das Opfer selbst stattfindet.
Das führt übrigens auch schon zur interessanten Frage, ob das überhaupt Fälle der mittelbaren Täterschaft sind oder ob wir dann eben sagen, da wird eine Kausalkette in Gang gesetzt, an deren Ende der Erfolg steht. Das ist ja im Detail letztlich umstritten. Einige nehmen hier eine unmittelbare Täterschaft an, andere konzipieren das über das tatbestandslos, und zwar objektiv tatbestandslos agierende Werkzeug. Aber wie gesagt, nicht nur hier. Wir könnten noch an den Maßstab bei der Fahrlässigkeit denken, wir können an die eigenverantwortliche Selbstgefährdung denken. Also Maßstab bei der Fahrlässigkeit sollte die Assoziation der Kochsalzintoxikationsfall sein. Wer diesen Fall nicht kennt, der möge das jetzt doch mal einfach nachlesen. Wie sieht's im BT aus?
Ja gut, erste Assoziation glaube ich bei jedem 224 StGB, und zwar Absatz 1 Nummer 1, und dann wäre das die Alternative 1 durch Beibringung von Gift, Alternative 2 sind andere gesundheitsschädliche Stoffe. Wichtig auch immer genau zitieren, ist in der Klausur ganz wichtig. Ansonsten haben wir dann natürlich auch noch wunderbare andere Normen, zum Beispiel eben in Paragraph 314 StGB. Das ist die gemeingefährliche Vergiftung, oder Paragraph 326 StGB, unerlaubter Umgang mit Abfällen. Auch da taucht der Giftbegriff auf. Man muss natürlich immer schauen, dass dieser Begriff, je nach Telos der Norm, je nach Schutzrichtung, Rechtsgut, von Norm zu Norm unterschiedlich auszulegen sein kann. Also der Giftbegriff in 224 wird wohl nicht deckungsgleich sein mit dem im unerlaubten Umgang mit Abfällen 326 StGB.
Es ist auch letztlich so, dass das meistens Stoffe sind, deren Umgang streng reguliert ist. Also wir haben dann sozusagen jenseits des Kernstrafrechts meistens nochmal Vorschriften, die das in Verkehr bringen oder den Umgang mit diesen Stoffen nochmals gesondert ja erstmal unter einen präventiven Erlaubnisvorbehalt stellen und so dann auch den Verstoß gegen diesen Erlaubnisvorbehalt oder gegen bestimmte Sorgfaltspflichten in diesem Kontext ja als auch gewissen gerade Vorverlagerung der Strafbarkeit unter Strafe stellen. Ich denke hier also ganz spezifische Giftgesetze, das Chemikaliengesetz, aber auch das Waschmittelgesetz und auch das Betäubungsmittelgesetz.
Bei diesem Gesetz weiß man, was man hat.
Genau, und schließlich vielleicht noch das AMG. Hier mag der ein oder andere von Ihnen an eine bekannte Automarke denken, aber gemeint ist die nicht, sondern es handelt sich dabei um das Arzneimittelgesetz. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hä, Moment mal, Arzneimittel, die sind doch sozusagen förderlich für die Gesundheit und die sollen doch irgendwie dem physiologischen Funktionen zuträglich sein. Wo sind das bitte schön Gifte? Aber wie schon Theophrastus Bombast von Hohenheim zu sagen pflegte...
Das ist doch Paracelsus, oder?
Ja, genau, ja. Das ist Paracelsus. Mhm. Alle Dinge sind Gift. Und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. So, die Dosis macht das Gift.
Ja, aber er hat es ein bisschen schöner gesagt.
Er hat es ein bisschen schöner gesagt. Aber dieser Ausspruch wird heute noch eine Rolle spielen. Vor allem, wenn wir an den 224 und an die Dogmatik rund um 224 denken.
Das ist alles ein Gift. Wenn du nachher den Kaffee trinkst, den ich dir serviere.
Dann vielleicht auch, ja. Gut, das heißt, wir haben zum einen in den strafrechtlichen Nebengesetzen, da tauchen natürlich unterschiedliche Gifte auf, allein schon auch das BTMG, ja. Dort ist ja das Rauschgift enthalten.
Das heißt, oh ja,
das Rauschgift.
Die auch so BTM-Staatsanwälte und so Polizisten, da sprechen ja auch gerne von den Giftlern und haben sie Gift genommen. Und
ja,
so,
ne? Ja, genau, die Giftsachen. Übrigens, das ist mir wirklich passiert. Also ich wurde mal angehalten, das ist aber sozusagen vor dem Jurastudium, kurz nachdem ich meinen Führerschein erhalten habe. Mit 20 hat mich eben ein Polizist angehalten, und das für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Und meine Augen waren wohl rot unterlaufen, aber ich hatte eigentlich nichts genommen. Und er hat mich gefragt, haben Sie Gift genommen? Und ich so, hä? Warum sollte ich Gift nehmen? Ich habe es wirklich nicht verstanden, also was er von mir will. Also warum soll ich Gift nehmen? Das ist doch schädlich. Man nimmt kein Gift und dann fährt man doch ja auch noch Auto. Und später habe ich dann verstanden, dass er eben Rauschgift meinte.
Gut, und wir können uns ja mal detaillierter anschauen, wie das in der Klausur vorkommen kann. Ich glaube, die Studierenden freuen sich bestimmt, wenn wir ihnen da vielleicht so ein bisschen mal so eine Leitlinie geben, wo das vorkommen kann. Wir können ja mal einen schönen Fall bilden, oder?
Nehmen wir doch einen normalen Fall der Vergiftung, der vielleicht ja auch praxisnah ist, wie er uns sozusagen auch als Staatsanwalt oder Staatsanwältin begegnen kann und dem wir dann uns widmen müssten.
Genau, und leider passieren die Fälle immer wieder, ne? Also, aber wir bilden mal diesen Fall, dass Person B auf einen gemeinsamen Cocktail in einer angesagten Bar oder vielleicht sogar in einem angesagten Tanzlokal einlädt. Und in einem unbemerkten Moment mischt er A, ihr, der B, Rohypnol, besser bekannt als sogenannte K.O.-Tropfen, in ihren Mai Tai. Sie hat einen ordentlichen Durst und kippt den Drink auf Ex weg.
Nur mal vielleicht zur Klarstellung, Rohypnol, auch ein Betäubungsmittel. Das ist der Handelsname, der Wirkstoff, der dahinter steckt, ist Flunitrazepam, ein Schlafmittel, das eben in Kombination mit Alkohol oder eben auch sonstigen Opioiden auch mal zu einer Amnesie führen kann, also zu Gedächtnislücken führen kann. Daher hat eben auch dieses Rohypnol-Flunitrazepam den Ruf einer Date-Rape-Droge, wobei ich sagen muss, dieser Begriff ist schon ein bisschen komisch, weil das Ganze so ein wenig verharmlost. Ja. Aber jedenfalls scheint das eben, das wurde auch mal immer wieder diskutiert, das noch strenger zu regulieren, weil diese Fälle besonders häufig bekannt wurden bei Staatsanwaltschaften.
Hat man bei dem Rohypnol auch dieses Nachweisproblem, wie man das zum Beispiel bei diesen GHB-Fällen hat?
Letztlich ja. Also auch da wird es natürlich schwierig infolge der Vermischung eben mit dem Alkohol und so weiter. Und da sind wir übrigens auch schon bei einem dogmatischen Problem. Das können wir gleich nochmal ansprechen. Aber wenn man jetzt eben nach der Strafbarkeit des A fragen würde, und es käme jetzt nicht zu besonders gravierenden Folgeschäden, also etwa ein Todeseintritt oder sonst irgendwas, sondern aber wir hätten trotzdem die Situation, dass die Person erst einmal bewusstlos wird und wir müssten jetzt nur diesen Fallkomplex begutachten, dann bliebe uns erstmal nichts anderes übrig, als mit der einfachen Schrägstich gefährlichen Körperverletzung zu beginnen und das dann eben stringent durchzuprüfen.
Naja, und das erste Problem taucht dann erstmal auf bei der Frage der Kausalität. Also da würde wohl zumindest in einer Klausurkonstellation was dazu stehen müssen. Also natürlich nimmt man vielleicht an, naja gut, das Rohypnol wird wohl dafür verantwortlich sein, dass die Person dann das Bewusstsein verloren hat, in einen tiefen Schlaf entronnen ist. Aber grundsätzlich muss man ja, wenn man nach der Kausalität fragt und die feststellt, dann irgendwas haben. Wir sind ja alle keine Ärzte oder Mediziner, zu wissen, okay, das war jetzt dafür verantwortlich. Aber das Problem ist ja, dass uns eigentlich die Conditio sine qua non Formel nur so halb hilft. Ich weiß, du bist da sehr...
Also ich würde im ersten Schritt, das war jetzt für dich wahrscheinlich relativ selbstverständlich, zumindest nochmal kurz auf die Gesundheitsschädigung und körperliche Misshandlung, das natürlich definieren, denn das wären ja sozusagen Tathandlung und Taterfolg zugleich und dann würden wir auf die Kausalität übergehen.
Ich war etwas vorschnell, das stimmt.
Ja, also das ist aber erst auch das Klausurproblem. Und wenn man es eben beim Klausurproblem dann, und wenn jetzt im Sachverhalt Sinn steht, dass Rohypnol führt dazu das und so weiter, dann hätten wir kein Problem, dann können wir sagen, nach der Conditio sine qua non Formel hätte er ihr das Rohypnol nicht beigemischt, dann wäre sie auch nicht bewusstlos geworden und Punkt. In der Praxis ist natürlich das Problem, dass die Conditio sine qua non Formel, die wir schön in den Klausuren immer anwenden, immer das voraussetzt, was durch sie ermittelt werden soll, nämlich, dass wir wissen, dass das irgendwie kausal war, dass ein Wirkungszusammenhang besteht.
Sonst könnten wir die Frage gar nicht aufwerfen.
Ne? Sonst könnten wir die Frage nicht aufwerfen. Also, wenn beispielsweise irgendwie ein Sachverhalt drinstünde oder wenn eben die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt zu dem Ergebnis kommt, ja, wirklich nachweisen können wir es nicht, dann können sie auch die Formel nicht anwenden. Deswegen haben wir es immer...
Oder die Antwort auf die Formel ist dann, wir wissen eben nicht, ob der Erfolg entfiele.
Genau, richtig. Ja. Also, und dementsprechend hätten wir dann womöglich sogar, das darf man ja im Ermittlungsverfahren nicht sagen, aber später dann im Hauptverfahren die Konstellation, in der eben infolge von in dubio pro reo freigesprochen werden müsste, 261 StPO. Auf der anderen Seite ist es letztlich so, dass wir das häufiger mal haben können, dass wir nicht 100% sicher sind. Wie hat das Ganze denn gewirkt, gerade bei diesem in Verkehr bringen von solchen gefährlichen Produkten? Man denke an den Holzschutzmittelfall, eine spezifisch wirtschaftsstrafrechtliche Problematik, an den Ledersprayfall oder an das in Verkehr bringen gefährlicher Arzneimittel etc. Immer hier, wenn dann irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, haben wir eben diese Schwierigkeit, das letztlich nachzuweisen. Und dann soll eben in Fällen dieser generellen Kausalität die tatrichterliche Überzeugungsbildung ausreichen. Also da hilft man sich dann so raus. Ja, ich gehe von einer Kausalität aus, denn immer wenn dieses Mittel eingenommen wird, passiert das und das. In 1000 Fällen, in 999 Fällen diese Folge eingetreten. Da muss ich nun mal davon ausgehen oder ich bin überzeugt davon. Und das darf dann genügen. Wie gesagt, also wenn wir im Sachverhalt das nicht drinstehen hätten, hätten wir ein Problem, aber das will man von den Studierenden meistens nicht, deswegen steht eindeutig der Ursachen-Wirkungsbeziehungszusammenhang drin oder es muss nicht ausdrücklich beschrieben werden und man kann dann bei lebensnaher Auslegung des Sachverhalts davon ausgehen.
Um einem Kausalitätsproblem, wie wir eingangs besprochen haben, noch einzubauen, kann man natürlich auch sowas machen wie mit in Verbindung mit dem Alkohol und so, weil man natürlich sagt, den Alkohol hat sie sich ja selber eingeflößt und da fühlt man, das sind ja so fast so Dinge wie dann die Konstellationen, wo die Person das mitbekommt oder schon damit rechnet, wo wir dann in der objektiven Zurechnung dann auch so ein bisschen Probleme bekommen.
Ne? Oder eben auch, wie gesagt, bei den Kausalitätsfallgruppen, aber es müsste dann immer im Sachverhalt, nur um das nochmal für die Studierenden klarzustellen, es müsste im Sachverhalt drinstehen, wie hat das Alkohol gewirkt, wie hat die jeweilige Droge gewirkt, vielleicht waren es auch zwei unterschiedliche Drogen, vielleicht haben wir zwei Täter, ja, die dann ja freiwillig, wie gesagt, von sich aus dann jeweils da was dazu gemischt haben. Da kann man dann natürlich wieder die Fälle der alternativen, kumulativen Kausalität abfragen, aber darauf wird die Klausur nicht hinauslaufen, denn der Schwerpunkt soll ja dann wieder im BT liegen. Übrigens, weil du es vorhin angesprochen hattest, selbst hier müssten wir schon wieder überlegen, ist hier die B, Werkzeug gegen sich selbst. Ja. Müssten wir also nicht unmittelbar das wieder über die mittelbare Täterschaft begründen. Da wollen wir aber nicht hin. Also wie gesagt, Kausalität kann problematisch sein. Einmal im Sinne der generellen Kausalität haben wir überhaupt einen Ursache- und Wirkungszusammenhang. Und auf der anderen Seite zusätzlich kann man die Klausur strecken mit Fallgruppen der alternativen und kumulativen oder hypothetischen Kausalität. Hier müsste aber dann eindeutig etwas zum Ursache-Wirkungszusammenhang drinstehen und da müssten auch vielleicht mehrere Protagonisten an dem Geschehen beteiligt sein.
Und dann, je nach Aufbau, wie man es aufbaut, gemeinsam prüft, getrennt prüft, kommt man irgendwann zu 224 StGB. Den nicht vergessen. Und da haben wir dann eben in Absatz 1, Nummer 1, Alternative 1, die Frage nach dem Gift.
Richtig. Und auch da wieder im Rahmen der allgemeinen Gliederung oder der gutachtlichen Vorüberlegungen bitte nicht vergessen, natürlich, wir müssten problematisieren und das drängt sich auch schon im Rahmen der Gesundheitsschädigung auf, inwiefern dieses Rohypnol wirkt und ob es nicht vielleicht ein Gift oder einen anderen gesundheitsschädlichen Stoff darstellen könnte. Aber es kommen womöglich auch noch andere Qualifikationsmerkmale in Betracht. Wenn das irgendwie ein lebensgefährliches Gift oder abstrakt lebensgefährliches Gift ist, dann hätten wir die Nummer 5.
Oder wir könnten auch im Bereich der Nummer 3 sein, ein hinterlistiger Überfall, wenn nämlich nicht im Vorbeigehen das Ganze reingemischt wird, sondern wenn es wirklich also unter dieser spontan. Vorspiegelung, ich meine es gut mit dir, komm, ich gebe dir einen aus und ich spiegel dir vor, dass du hier bei mir sicher bist und es ist ein schönes Date und dann nutze ich eben dieses Vertrauensverhältnis aus.
Und wenn du schon mal dabei bist, das ist schon wichtig in der Klausur, weil sich bestimmte Dinge auch mit der Zeit einspielen und worauf du jetzt hier sozusagen hingewirkt hast, beziehungsweise was du hier angedeutet hast, das ist ja gerade so diese Abgrenzung zwischen der Hinterlist oder dem hinterlistigen Überfall und der Heimtücke.
Richtig, man braucht mehr für die Hinterlist.
Ja, und das sollte man eben auch in der Klausur zeigen, dass man das sich gemerkt hat und das zeigt man eben dadurch, dass man sagt, es genügt eben nicht nur die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit, sondern es muss ein tückisch verschlagenes Moment hinzutreten, ein besonders planmäßiges Agieren und so zeigt man dann auch, okay, ich habe zusätzliches Hintergrundwissen zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen, was ja auch nicht schlecht ist.
Jetzt müssen wir aber doch zumindest mal sagen, was ist denn ein Gift? Und die herrschende Meinung sagt, das ist jeder organische oder anorganische Stoff, der im Einzelfall nach seiner Art, der beigebrachten Menge, der Art der Beibringung oder auch der Vorkonstitution des Opfers durch verschiedene Wirkungen die Gesundheit zu beschädigen geeignet ist. Und diese Wirkungen können thermisch, chemisch oder chemisch-physikalisch sein.
Und das erinnert mich wirklich schon so ein bisschen von der Länge und dann auch von den Bestandteilen der Definition her an das gefährliche Werkzeug. Ja, das ist ja auch eine relativ weitreichende Konkretisierung in der Rechtsprechung erfahren hat und die ist auch sicherlich notwendig. Und weißt du, wann das immer passiert? Das ist mir aufgefallen, wenn man ein Problem mit dem Wortlaut hat. Also wenn es typischerweise so ist, dass man sagt, was ist deine typische Assoziation mit dem Gift oder was ist deine typische Assoziation mit dem Werkzeug? Und plötzlich wollen wir da drunter mehr Dinge subsumieren, als sie sonst subsumieren würden, dann ist plötzlich die Ausführung oder die ausführende Definition wesentlich weiter, als womöglich der allgemeine Sprachgebrauch beziehungsweise der Begriff fassen könnte. Von daher erstaunt es mich nicht und Das mag vielleicht auch was damit zu tun haben, dass man ja natürlich auch versucht ist, einen gewissen Gleichlauf zwischen den unterschiedlichen Varianten herzustellen.
Und genau genommen müsste man bei dieser ausführlichen Definition, die ja verschiedene Möglichkeiten, auch verschiedene Wirkmöglichkeiten zulässt, dann im Sachverhalt Informationen haben, wie wirkt es denn eigentlich? Denn sonst kann man eigentlich gar nicht richtig subsumieren. Also es ist ja in dem Fall relativ klar, dass wir sagen, das wird wohl ein Gift sein, aber das muss ja auch begründbar sein. Nun gut. In dieser Definition ist aber gewissermaßen schon angelegt, dass wir aus diesem Giftbegriff ja in der Klausur bestimmte Probleme thematisieren können oder müssen. Ein Punkt zum Beispiel ist die Frage, sind denn auch alltägliche Lebensmittel möglicherweise Gift?
Walnüsse beispielsweise für den Nussallergiker.
Oder auch Fisch für den Fischallergiker.
Wollen wir jetzt alle Allergien durchgehen? Aber okay, mir fällt keine mehr ein.
Mir auch nicht, siehst du.
Aber ja, nee, das kann man sehr schön einbauen eigentlich. Und da sind wir dann wieder bei Paracelsus. Auch das kann dann sozusagen Gift sein.
Genau, also 4 Kilo Fisch sind dann...
So war es natürlich nicht. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass es wirklich ab einer bestimmten Konzentration oder auch einer Menge eben besonders gefährlich wird, lebensgefährlich wird. Und wenn man diese Definition zugrunde legt, dann kann man eben auch sagen, dass solche alltäglichen Stoffe bzw. Lebensmittel auch unter den Giftbegriff subsumiert werden können, was ja, Stichwort Parallelen zur Nummer 2, sich insofern auch damit deckt, dass auch alltägliche Gegenstände, ja, also keine Ahnung, Kugelschreiber oder eben auch Schuhe oder die Handtasche dann auch mal unter den Begriff des gefährlichen Werkzeugs subsumiert
werden können. Aber nicht unter dem Begriff der Waffe.
Nicht unter dem Begriff der Waffe, aber ja.
Ein schönes anderes Problem ist auch dieses Erheblichkeitsschwelle, die wir zum einen natürlich bei 223 sowieso haben, aber die wir auch in dem Zusammenhang irgendwo setzen müssen. Denn die Frage ist, wie viel dieses Stoffes und wie intensiv muss die Wirkung schon sein, dass wir sagen, das führt jetzt dazu. Also wenn ich jetzt jemanden, der wirklich trinkfest ist, und wir müssen sagen, auch Alkohol kann ein Gift in diesem Sinne sein, also es ist sowieso ein Gift, aber es kann ein Gift in diesem Sinne sein, aber ist eine Erheblichkeitsschwelle im Sinne von 224 überschritten, wenn ich jetzt jemandem, der viel Alkohol trinkt, nicht wissentlich ein Moncherie gebe und er dann da den Alkohol zu sich nimmt, ich würde dann sagen nein, weil wahrscheinlich die Wirkung im Körper gar nicht auf der Weise zu spüren ist und messbar ist, wie das wäre, wenn ich jemandem, also einem Dreijährigen Moncherie gebe zum Beispiel.
Ich meine, ich würde meinen, dass es letztlich ebenso wie bei der Nummer 2, also dass dieser Unterschied zwischen der Erheblichkeitsschwelle bei 223 eine Frage ist, ob wir zur Strafbarkeit gelangen, während es bei 224 ja im Hinblick auf die Erheblichkeitsschwelle darum geht, ob besondere Gefahren sozusagen für die Gesundheit bestehen und insofern eben keine Wertungswidersprüche entstehen, sondern dass man eben sagt, eigentlich immer, wenn ich eine Giftbeibringung habe, dann ändert sich eigentlich nur die Modalität, aber nicht das Gefahrpotenzial. Und dann hätte ich trotzdem über den 224.
Und das würde schon dazu passen, wenn man sagt, 224 stellt eben die erhöhte Gefährlichkeit des Tuns unter Strafe. Insofern haut das dann schon hin.
Genau, also deswegen. Insofern ist eben auch diese zusätzliche Erheblichkeitsschwelle oder das Hinein... Und zwar nur im Sinne einer Geeignetheit. Also es muss nicht so sein, dass wirklich diese erhöhte Körperverletzung, also im Sinne eines ja besonders gravierenden pathologischen Zustands eintritt. Das brauchen wir nicht. Aber wir müssen zumindest darauf abstellen, dass es zumindest geeignet ist, diese erheblichen Verletzungen ja herbeizuführen.
Bei der konkreten Verwendung.
Genau.
Und so kommen wir nämlich auch zu dieser Unterscheidung Trinker oder genau. Kind zum Beispiel.
Genau. So kann man das dann auch, glaube ich, ganz gut auflösen. Das würde jetzt in unserem Fall relativ unproblematisch sein. Zum einen können wir sagen, Rohypnol, erst einmal sowieso ein Betäubungsmittel, zum anderen eben mit bestimmten besonders gravierenden pathologischen Wirkungen. Zum einen, hatte ich ja gesagt, in Kombination mit Alkohol sogar zur Amnesie führen, zum anderen ja in die Bewusstlosigkeit. Das wäre übrigens etwas schon, was wir im Rahmen des pathologischen Zustands, also 223, problematisieren würden. Und schließlich würden wir dann eben sagen, das ist auch ein besonders gravierender, und wir wissen ja auch nicht, was dann mit der Person noch zusätzlich passiert, wie sie womöglich reagieren könnte. Insofern hätten wir wohl auch die Überschreitung dieser Erheblichkeitsschwelle und könnten ein Gift erst einmal bejahen, sodass die letzte Stufe, die wir dann im Rahmen der Qualifikation zu prüfen hätten, noch, jedenfalls im objektiven Tatbestand, die Beibringung wäre.
Ja. Hat man das Gift beigebracht? Wann hat man das? Naja, wenn das Gift mit dem Körper des Opfers derart verbunden wird, dass es dort eine gesundheitsschädliche Wirkung entfaltet. Das heißt, das kann dann auch sein, wenn ich etwas auf die Haut auftrage.
Also ich dachte, das heißt, wenn man jemandem einfach erklärt, was ein Gift ist.
Dann hat man es beigebracht, ja. War dumm. Ja, aber ja, aber das heißt auch eine bestimmte Salbe kann, also ich kann mich da erinnern, es gibt so durchblutungsfördernde Salben, die bei Verspannungen helfen sollen, die brennen wie die Hölle. Also wenn du das irgendjemandem drauf machst, ich würde sofort zwar 24 bejahen, ja. Und das, obwohl es erstmal eine positive Wirkung haben soll, erhöhte Durchblutung, aber das geht natürlich mit Brennen, mit Kratzen einher.
Ja, ich meine, es gibt ja auch diese Fentanylpflaster, daran musste ich jetzt gerade denken. Also das funktioniert schon, dass man das dann mit dem Körper des Opfers derart verbindet, dass der Wirkstoff seine gesundheitsschädliche Wirkung entfalten kann. Interessant vielleicht jetzt hier noch zum Schluss, das mit der Giftbeibringung. Das haben wir ja als Qualifikationsmerkmal nur beim 224. Hier kann übrigens nochmal die Abgrenzung interessant werden zum gefährlichen Werkzeug. Also wenn ein gefährliches Werkzeug, das eben vor allem sich dadurch auszeichnet, dass diese Gefährlichkeit sich aus der mechanischen Wirkung etwa bei einem Pfefferspray ergibt, dann werden wir wahrscheinlich eher auch auf diese mechanische Wirkung abstellen und sagen, dass das Pfefferspray eben ein gefährliches Werkzeug ist, während wir, wenn wir irgendwie dieses Pfefferspray in die Augen träufeln würden, womöglich vielleicht bei der Giftbeibringung landen.
Und das kann dann möglicherweise im Rahmen des Raubes und des schweren Raubes nach 250 Absatz 1 beziehungsweise dann auch Absatz 2 nämlich zum Problem werden, weil wir dort nicht dieses Gift haben, sondern da können wir maximal bei 250.1 noch sagen, ja, es ist das bei sich führen.
250.1 Nummer 1.
250.1 Nummer 1, das bei sich führen. Aber bei 250.2 das Verwenden.
Genau, da steht das, da haben wir dieses Mittel nicht. Und wir haben auch überhaupt gar keine Giftbeibringung. Das wurde auch, soviel ich weiß, schon vom BGH entschieden. Also diese Konstellation fällt dann eben das Pfefferspray unter Paragraf 250.1 Nummer 1b.
Ja. Gut, und im subjektiven Tatbestand haben wir meistens keine Probleme, wenn der Täter sich über die genaue Wirkung eben im Klaren ist und auch weiß, dass da Schäden entstehen oder auch bei Lebensmitteln eben von dieser Allergie weiß oder sie zumindest im Sinne eines Dolus Eventualis mit in seinen Vorsatz einbezieht.
Genau, und in unserem Fall war es ja auch nicht anders. Also in unserem Rohypnol-Fall wollte er gerade ja auch die Bewusstlosigkeit und die damit verbundene, davon gehen wir jetzt mal aus, Amnesie, praktisch hervorrufen oder hat das zumindest billigend in Kauf genommen. Von daher würden sich keine Probleme mehr ergeben.
Von daher dann Strafbarkeit wegen gefährlicher Körperverletzung.
Übrigens, wenn sie das nicht ausgetrunken hätte, dann hätten wir zumindest eine versuchte gefährliche Körperverletzung, unmittelbare Täterschaft, weil er das ja dann auch aus der Hand lässt. Aber ich habe noch einen Schmankerl für dich.
Ja, ich würde sagen, nämlich zum Abschluss ein Weiterspinnen dieses Falls.
Ja.
Und vor allem, das ist vielleicht auch so ein bisschen Denkanstoß dann. Da kann jeder dann mal sich überlegen, ob er die Person bestrafen wollen würde. Erzähl mal.
Ja, also das ist wohl ein Originalfall. Der wurde mir so zugetragen. Die Konstellation war diejenige, dass die Person, die eben da das Opfer sein sollte, ursprünglich das bemerkt hat, dass hier was ins Getränk gemischt worden ist. Und dann in einem unbemerkten Moment, weil das zweimal dasselbe Getränk ist, man konnte es auch nicht ersehen, das ist ja typischerweise, dass man irgendwie so ein Gin Tonic oder sowas nimmt, also so ein durchsichtiges Getränk, und sie hat dann die Getränke ausgetauscht und ja, hat dann mal gewartet, dass er dann auch mal ein Schlückchen nimmt, und ja, er muss das irgendwie vielleicht anhand des bitteren Geschmacks vielleicht noch gemerkt haben, aber das hat schon scheinbar ausgereicht, um ihn dann auszunocken. Also er ist dann bewusstlos geworden.
Ja.
Der ursprüngliche Angreifer.
Sozusagen. Die Frage ist jetzt, wollen wir sie bestrafen? Natürlich ploppt bei uns sofort die Notwehr auf. Und wir haben sicherlich auch einen rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff. Und wir müssen uns auch nicht der schändlichen Flucht hingeben. Ja, das schneidige Notwehrrecht. Aber die Frage ist, ob es nicht ein milderes Mittel gibt, das den Angriff genauso gut beenden kann. Zum Beispiel das Getränk eben wegzuschütten, das Getränk einfach nicht zu trinken. Und deshalb wird dieser ja gewissermaßen Gegenangriff eben nicht mehr vom Notwehrrecht gedeckt sein.
Und das mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen gegen den Strich gehen und man denkt sich, hey, der hat doch zuerst angefangen und hat da auch irgendwie böse Absichten gehabt und sie hat sich letztlich nur gewehrt, aber wir haben ja soeben geprüft, ob sie sich gewehrt hat nach den Maßstäben der Notwehr und haben das im Ergebnis verneint und alles, was drüber hinaus. Und man darf auch nicht vergessen, das vielleicht nochmal, das hatten wir ja vorhin auch gesagt, es ist ja nicht so, dass er straflos davonkommt. Er macht sich ja wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung strafbar, das haben wir gesehen. Und insofern kommen wir auch zu einem gerechten Ergebnis letztlich.
Genau, denn § 32 StGB sagt ja auch nicht, naja, wenn es dem ursprünglichen Täter recht geschieht, dann darf das Opfer sich wehren, sondern es muss eben diesen Angriff abwehren. Mit dem mildesten Mittel.
Ja, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch giftig werden, machen wir mal die Creme, oder?
Richtig. Wird die Körperverletzung durch die Beibringung bestimmter Substanzen begangen, ist in der Klausur nicht nur an den Qualifikationstatbestand des Paragraphen 224 Absatz 1 Nummer 1 StGB, sondern auch an einen hinterlistigen Überfall oder eine lebensgefährliche Behandlung zu denken.
In praktischer Hinsicht kann die Giftbeibringung zu Nachweisschwierigkeiten in Bezug auf den Ursache-Wirkungszusammenhang führen, in der Klausur hingegen eher zu den unterschiedlichen Fallgruppen der Kausalität.
Ähnlich wie bei § 224 Absatz 1 Nummer 2 ist nach herrschender Meinung auf die Eignung des Stoffes im konkreten Einzelfall abzustellen, erhebliche Gesundheitsschädigungen herbeizuführen, sodass auch Lebensmittel unter den Giftbegriff subsumiert werden können.
Ja, gut. Ist doch gar nicht mal so schlecht.
Dann könnt ihr gerne, wie immer, Feedback, Anregungen, Fragen, Grüße an japodcast@fahlen.de schicken oder bei Instagram an @räuberischerespresso einen Kommentar schreiben oder eine Direct Message, eine DM, slide in our DMs.
Und in 2 Wochen hören wir uns wieder.
Bis dahin, macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.